kennst es vielleicht. Du bist auf Reisen, irgendwo in Europa oder eigentlich egal wo. Vielleicht war es auch in jüngeren Jahren mal und du steigst in irgendeinem Hostel ab. Am Abend an der Bar triffst du andere Reisende und die erste Frage, die man sich da eben so stellt, die kennst du inzwischen auch fast auswendig. Und woher kommst du so? Was hast du in solchen Situationen geantwortet? Augsburg? Feldkirch? Küssnacht? Wahrscheinlich nicht. Kennt doch kein Schwein. Was also dann? Mitteleuropa? Westeuropa? Einfach nur Europa? Wahrscheinlich auch nicht. Zu abstrakt. Kann man sich nichts darunter vorstellen. Also tippe ich jetzt mal, du hast so geantwortet, wie wir alle das ständig tun. Du bist Deutsche, Schweizer, Österreicherin. Und sofort hat er dein Gegenüber eine Vorstellung. Ach, Deutsch, Pünktlichkeit, Lederhosen, Hitler. Und das klingt nach einer Banalität. Aber es gibt ja doch eine parallele Realität, in der diese Annahmen und Vorurteile unserer imaginierten Hostelgäste überhaupt keinen Sinn ergeben. Eine Parallelrealität, die anders als unsere nicht auf dem Nationalismus aufgebaut ist. In der Menschen sich anhand anderer Merkmale definieren. Ihrer Region, ihrer Kultur, ihrer Sprache, ihres Dialekts, von mir aus auch ihrer Familie, ihres Clans, vielleicht sogar ihrer Klasse. Nur ist das eben nicht unsere Realität. Unsere Realität ist national und diese Norm hat sich inzwischen ganz tief in unser Verständnis gefressen. Die Unausweichlichkeit des Nationalstaats, diese Idee, dass jeder Staat eine Nation ist, das war unsere Lebzeit lang normal und wir gehen jetzt davon aus, das wäre immer schon so gewesen. Und damit natürlich. Nur, das ist es nicht. Nationalismus, und darum geht es bei der Frage am Ende, ist weder natürlich noch sonderlich alt. Und bis vor gar nicht so langem war unsere Realität auch noch deutlich näher dran an einigen der vorhin genannten Alternativen. Hätte man noch im 18. Jahrhundert eine Bäuerin in Österreich oder Deutschland oder sonst wo gefragt, welche Nationalität sie denn hat, sie hätte die Frage nicht mal verstanden. Seitdem hat sich die Welt und unsere Wahrnehmung aber offensichtlich radikal gewandelt. Nur dass niemand diese so radikale Veränderung so richtig wahrgenommen zu haben scheint. Oder vielleicht haben wir sie auch vergessen. Denn das ist der nationale Mythos. Und über ihn zu reden, ist eben doch deutlich mehr als nur irgendeine akademische Denksportaufgabe. In Deutschland, in Österreich, der Schweiz, hier bei uns so, da mag nationalistische Ideologie meist zwar eher so im Untergrund vor sich hinschlummern und nur wenn der Nationalismus mal heiß wird, wie in rechten Parteien, dann fällt er uns auf. Aber wir müssen aufpassen. Wenn wir Nationalismus auf diese heißen Phasen und diese angeblichen Ausrutscher beschränken, vergessen wir nämlich den alltäglichen Nationalismus um uns herum. Und damit übersehen wir nicht nur eine grundlegende Logik unserer modernen Welt, nein, damit halten wir die Macht des Nationalismus auch am Leben. Und damit auch die Chance, dass alte nationalistische Mythen, Erzählungen und deren Verbreiter unsere Welt auch in Zukunft in immer neues Leid stürzen. Wie man in der Ukraine derzeit ja nur zu schmerzhaft sieht. Und damit willkommen bei Déjà-vu Geschichte. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und in dieser Show gehen wir gemeinsam an die Wurzeln unserer Welt, auf dass wir sie mit neuen Augen sehen. Und das hier ist Gründungsmythen des Nationalismus. Eine Serie, in der wir der nationalen Ideologie überall um uns herum mal anständig die Zähne ziehen wollen. Im Laufe der folgenden Episoden werden wir uns gemeinsam ansehen, wie verschiedene europäische Nationen entstanden sind und welche Geschichten seitdem herangezogen wurden, um diese Nationen als alt und immer schon existent darzustellen. Eben seine Gründungsmythen. Am Ende werden wir dabei eines erkennen. Nationen sind kein Naturphänomen, sie sind eine Erfindung der letzten 200 Jahre. Im heutigen ersten Teil wird es dabei zuerst mal um meine Heimat Österreich gehen. In anderer Form ist diese Episode im September schon mal erschienen. Für diese Serie habe ich sie aber nochmal stark überarbeitet und ich hoffe, auch wenn du die alte Folge schon gehört hast, wird diese für dich interessant sein. Allein schon als ganz wichtigen Kontext für alles, was noch folgen wird. In den kommenden Episoden werden wir uns dann mit der Schweiz, Polen, der Ukraine und am Ende mit Russland beschäftigen. 5 sehr unterschiedliche Beispiele, die uns die Gelegenheit geben, unterschiedliche Schlaglichter auf diesen so schwer greifbaren Begriff Nationalismus zu werfen. In jeder Folge stelle ich dabei zuerst einige der großen nationalen Mythen dieser Länder vor, die alten Geschichten, die bis heute herangezogen werden, um die Entstehung oder auch gewisse Eigenheiten der Nation zu erklären und damit auch weiter zu festigen. Aber ganz wichtig, danach ordne ich diese Geschichten auch immer ein, und zwar mit Hilfe von Theorien aus der Nationalismusforschung. Aber keine Sorge, ich werde mich mit allzu sinnlosen Jargon schon zurückhalten. Und das alles machen wir mit dem Ziel, dass du am Ende unsere nationale Welt mit anderen Augen sehen wirst. Bevor es aber gleich losgeht, noch schnell Dank, wo einfach gewaltig Dank gebührt. Diese Serie wurde nämlich nur möglich durch die tollen UnterstützerInnen im Déjà-vu-Club. Für alle auf der Mitgliedsstufe ist Gründungsmythen des Nationalismus daher auch schon heute in seiner Gesamtheit zu hören. Und wenn dich das interessiert, dann findest du auch einen Link zum Club in der Folgenbeschreibung oder direkt auf ralfgrabuschnick.com/club. Sollte das aber nichts für dich sein und du nicht bingen wollen, dann abonniere diese Show doch in der App, wo du sie gerade hörst, weil dann verpasst du Teil 2, der schon nächste Woche kommt, auch garantiert nicht. Und damit starten wir rein. Ist Österreich, sind wir ÖsterreicherInnen denn überhaupt eine Nation? Ketzerische Frage, ich weiß. Aber du wirst schnell sehen, besonders viele Voraussetzungen scheinen wir da ja eigentlich nicht zu erfüllen. Aber zuerst nochmal von der Oberfläche betrachtet, natürlich ist Nationalismus in Österreich jetzt kein Randthema. Er bildet die Norm der gesamten Politik und auch des Selbstverständnisses der Menschen in dem Land, so wie in den allermeisten anderen Ländern der Welt. In Österreich ist die Sache aber doch anders als an vielen anderen Orten. Unsere fiktive Bäuerin von vorhin, die wir da im 18. Jahrhundert mal fragen wollten, welche Nationalität sie denn hat, die hätte die Frage hier wahrscheinlich schon verstanden. Also zumindest ein wenig später dann, so im Verlauf des 19. Jahrhunderts. Nur hätte sie sicherlich nicht mit Österreichisch geantwortet. Wohl eher mit Deutsch oder Tschechisch oder Italienisch. Nehmen wir mal an, es ist jetzt genau 100 Jahre her, wo wir ihr die Frage stellen. Im Winter 1925, da galt der Staat Österreich den allermeisten noch als Missgeburt. Er war ein unfreiwillig unabhängiger Staat, das letzte Überbleibsel der Habsburger Monarchie, das sich trotz einer großteils deutschsprachigen Bevölkerung nicht an Deutschland anschließen hatte dürfen. Kurz, so gut wie niemand hätte sich damals noch hingestellt und mit Stolz proklamiert, ich bin Österreicher. Daraus ergibt sich dann aber auch schon unsere Frage, wer ist denn Österreich dann überhaupt eine Nation? Und wenn nicht, was macht dann eine rechtsnationale Partei wie die FPÖ da eigentlich? Das wollen wir uns anschauen, und zwar anhand der zentralen nationalen Mythen Österreichs. Weil, so viel kann ich vorausgreifen, die gibt es sehr wohl. Aber gleichzeitig muss ich dich doch erstmal enttäuschen. Weil bei diesem Wort Gründungsmythos, nationaler Mythos, da denken wir doch alle automatisch fast an eine graue Vorzeit, oder? An mythische Erzählungen aus Antike oder zumindest Mittelalter. Nur, in Österreich gibt es da nichts dergleichen. Was die Antwort auf unsere Frage um die österreichische Nation vielleicht ja auch schon ein wenig vorwegnimmt. Aber nur weil wir keine alten Heldengeschichten haben, bedeutet das nicht, es gäbe gar keine österreichischen Gründungsmythen. Oh, und wie es die gibt. Und den schädlichsten und dreckigsten von allen, den schauen wir uns gleich als erstes an, nämlich den Mythos von Österreich als erstem Opfer des Nationalsozialismus. Boah, also erstmal ganz blöd gefragt, wie kann man denn zu so einem absurden Schluss kommen? Immerhin war Österreich doch seit 1938 Teil des Deutschen Reichs und damit genauso an allem Folgenden beteiligt, wie die Gebiete der späteren BRD und DDR. Ja, schon. Aber die Alliierten im Zweiten Weltkrieg, die sahen das doch ein wenig anders. In der Moskauer Deklaration von 1943 hatten sich die Außenminister der USA, Sowjetunion und des Vereinigten Königreichs nämlich darauf verständigt, Österreich nach dem Krieg als unabhängigen Staat wieder zu errichten. Und in dieser Deklaration, da geizen diese Herren auch nicht gerade mit großen Worten. So nennen sie Österreich darin das, Zitat,
erste freie Land, das der typischen Angriffspolitik Hitlers zum Opfer fallen sollte und von deutscher Herrschaft befreit werden soll.
An der Stelle übrigens mein großer Dank an Daniel vom wunderbaren Podcast Heldendum. Er unterstützt mich für diese gesamte Serie mit Zitaten und Geschichten. Und auch für Heldendum haben wir eine gemeinsame Folge zu dem Thema Lass dich da überraschen aufgenommen. Du findest den Podcast natürlich unten verlinkt oder in der Podcast-App, wo du das gerade hörst, wenn du nach Heldendum suchst. So, und diese Sache mit dem Opfer der typischen Angriffspolitik Hitlers. Die übernahmen jetzt in Österreich die Staatsgründer der Zweiten Republik, also nach 1945, nur zu gern. Und damit beginnt auch schon das ganze Schlamassel. Weil schon in der österreichischen Unabhängigkeitserklärung von Ende April 1945 steht dann Folgendes zu lesen.
Dass der Anschluss durch militärische Bedrohung von außen und dem hochverräterischen Terror einer nazifaschistischen Minderheit eingeleitet und durch militärische Besetzung des Landes dem hilflos gewordenen Volke Österreichs aufgezwungen worden ist.
Damit war es auch geschehen. Diese Idee Österreichs als Opfer und nicht Täter im Zweiten Weltkrieg würde den Menschen in der österreichischen Politik und auch der Allgemeinheit nicht mehr so schnell auszutreiben sein. Und ja, okay, aus einer rein staatspolitischen Sicht stimmt die Argumentation halt auch irgendwie. Der österreichische Staat hörte mit 1938 rechtlich auf zu existieren und kann damit auch nicht mitverantwortlich für den Kriegsbeginn 1,5 Jahre später sein. Und Österreich beanspruchte ja, anders als die BRD und DDR, auch nie die Rechtsnachfolge eines irgendwie gearteten deutschen Staats. Nur ein klitzekleines Problemchen damit. Das alles gilt halt keineswegs für die Österreicher und Österreicherinnen des Jahres 1945. Die waren in den Jahren davor als deutsche StaatsbürgerInnen nämlich sehr wohl beteiligt an den Nazi-Verbrechen, von Krieg bis Holocaust. Ach was, nicht nur beteiligt, sie waren sogar überrepräsentiert. Nur ein paar Beispiele. 10% aller KZ-Kommandanten kamen aus Österreich. Ganze 40% aller KZ-Aufseher taten das, 12% aller SS-Mitglieder waren Österreicher und über 70% von Eichmanns persönlichem Stab, immerhin der führende Mann hinter dem Holocaust, kamen ebenfalls von hier. 10, 12, 40, 70%. Das alles bei einem Bevölkerungsanteil von 8% innerhalb des Deutschen Reichs. Soweit die historische Realität. Der werdende österreichische Opfermythos malte im Gegensatz dazu dann in den Jahren nach dem Krieg aber ein ganz anderes Bild. Und dieses Angebot der Opferrolle und des gemütlichen Vergessens nahmen die allermeisten ÖsterreicherInnen nur zu gerne an. Man geht also nach 1945 in die kollektive Verdrängung. Man baut die Heimat wieder auf, wird zur Trümmerfrau, schaut sich später im Kino schöne Heimatfilme ohne allzu ernste Inhalte an. Ich meine, denkst du, es ist Zufall, dass die Sissi-Trilogie ausgerechnet in den 50er Jahren so einschlug? Ein Film mit einem romantischen Blick auf ein anderes Österreich. Ein liebenswertes und durch ungefährliches Österreich. Aber die Opfer? Die Opfer mussten unter dieser österreichischen Selbstlüge währenddessen halt weiter leiden. Restitution von jüdischem Eigentum läuft in Österreich sogar noch schleppender als in Deutschland. Es dauerte sage und schreibe mal 40 Jahre, dass in Österreich auch nur halbwegs offen über irgendeine Art der Mittäterschaft diskutiert wurde. Das war im Jahr 1986 übrigens, als der ehemalige SA-Mann Kurt Waldheim sich zur Wahl zum Bundespräsidenten stellte. Die erfolgt in Österreich direkt durch das Volk und so wird Waldheims Vergangenheit zum öffentlich diskutierten Thema und damit auch die Nazizeit an und für sich. Aber erwartet ihr auch nicht zu viel. Hallo, es ist Österreich. Die Wahl gewinnt der Mann natürlich trotzdem, aber es wurde zumindest zum ersten Mal geredet. Willkommen an der niedrigen, niedrigen Schwelle der österreichischen Vergangenheitsbewältigung. Im Jahr 1991, also 5 Jahre später, ist es sogar endlich soweit, dass sich auch erstmals ein Bundeskanzler für die von ÖsterreicherInnen begangenen Verbrechen während der Nazizeit entschuldigt. 1991. Da war Ice Ice Baby in den Charts. Aber besser spät als nie. Und keine Sorge, es ist es ja auch nicht so, als hätte sich die Einsicht seitdem überall in Österreich durchgesetzt. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine vor 3 Jahren hat es Außenminister Alexander Schallenberg von der konservativen ÖVP, und ich frage mich, warum ich das überhaupt dazu sage, für angebracht empfunden, Folgendes im Fernsehen zu verlautbaren.
Wir haben doch 1938 am eigenen Leib erlebt, wie es ist, wenn man alleingelassen wird.
Der Mythos vom ersten Opfer. Er ist auch im Österreich des 21. Jahrhunderts lebendig und wohlauf und er prägt das Selbstverständnis nach wie vor. Als Gesellschaft, als Staat und vielleicht doch auch irgendwie als Nation. Gründungsmythen des Nationalismus wurde mit ermöglicht durch den Werbepartner dieser Serie booklooker.de. Vielleicht kennst du Booklooker. Es ist einer der größten Büchermarktplätze im deutschsprachigen Raum. Dort findest du Millionen an Büchern, neue wie gebrauchte und sogar antiquarische. Dazu aber auch immer mehr Hörbücher, Filme, Musik, Spiele und das von tausenden Händlern und Händlerinnen, sowohl gewerblich wie privat. Ich habe dort vor kurzem einen alten Klassiker aus den 90ern für die Recherche der kommenden Déjà-vu-Serie vom Herbst bestellt, aber da verrate ich mal noch nicht zu viel. Und der Ablauf bei dem Kauf war wirklich sowas von einfach. Der Händler, der sitzt da in meinem Fall zwar in England, trotzdem kam aber nach meiner PayPal-Zahlung noch am selben Tag erstmal die Bestätigung von Booklooker, dass da alles läuft, und am nächsten Tag dann auch schon eine E-Mail aus Exeter. Und sollte irgendwann mal doch etwas daneben gehen, dann sind alle Einkäufe bei Booklooker über das Käuferschutzprogramm nochmal zusätzlich abgesichert. Mit dem Link in der Beschreibung kommst du zu Booklooker und kannst bei deiner Registrierung 30 Tage lang dann provisionsfrei Bücher und anderes auf der Plattform verkaufen, wenn du da was rumliegen hast. Alle Werbelinks findest du aber natürlich auch immer auf meiner Website gesammelt auf ralfkrabuschnik.com/Werbung. Vielen Dank an Booklooker und weiter im Programm. Gut, auch wenn er nicht im Dunkel des Mittelalters spielt, haben wir also mit dieser Opferthese doch einen nationalen Gründungsmythos in Österreich. Und ich würde sagen, sogar einen außergewöhnlich mächtigen und dreckigen. Und tatsächlich ist er auch nicht mal der einzige. Aus derselben Zeit, kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs, stammt nämlich noch eine zweite Eigenart und ein zweiter Mythos der österreichischen Selbstwahrnehmung. Die Neutralität. Jetzt ist es ja nicht so ganz unerhört, dass politische und militärische Neutralität zu einem Nationsmythos werden kann. Um das zu sehen, genügt ja schon ein Blick in die Schweiz. Ein Blick, den wir nächste Woche in Folge 2 ohnehin gemeinsam wagen werden. Der Unterschied ist aber der, wo die Schweizer Neutralität ja zumindest bis zum Wiener Kongress 1815 zurückreicht und Schweizer Nationalisten gern gleich von 1515 reden, ist die Neutralität in Österreich eben ein Resultat des Staatsvertrags. Und der war im Jahr 1955. Da war Mr. Sandman in den Charts.
Mr. Sandman, bring me a dream. Bum, 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 bum. Make him the cutest that I've ever seen. Bum, 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 bum. Give him two lips like roses and clover.
Ich kenne den Text nicht auswendig. Weißt?
Danke dafür, Daniel. Und seinen Dream, den bekommt Österreich im Jahr 1955 eben auch erfüllt. Mit der Unterzeichnung des Staatsvertrags endet die 10-jährige Besatzungszeit und das Land wird unabhängig. Als Zugeständnis an die Sowjetunion muss man sich in dem Zuge aber eben auch neutral erklären. An und für sich eine ziemlich fade Angelegenheit, aber was damals wohl niemand in Österreich so wirklich ahnen konnte, diese Neutralität würde für das Selbstbild bald schon ein ziemliches Geschenk werden. Weil sie unterscheidet Österreich von Deutschland. Zum ersten Mal in seiner Geschichte hat Österreich durch die Neutralität eine Art eigene Persönlichkeit. Und das erklärt dann auch, warum heute wohl noch Teile der österreichischen Bevölkerung so an ihr hängen. Insbesondere übrigens in der FPÖ. Aber wenn ich schon sage, zum ersten Mal in seiner Geschichte, ich habe das Gefühl, wir müssen jetzt doch nochmal ein wenig weiter in die Vergangenheit wandern. Und damit nähern wir uns dann auch schon dem wirklich grundlegenden Problem mit dieser österreichischen Nation. Weil wenn wir uns die heutigen Gebiete Österreichs in der historischen Linse ansehen, was sehen wir denn da? Na, erstmal einen historisch gesehen ziemlich zufällig zusammengewürfelten Haufen. Wir sprechen mit den heutigen Bundesländern Österreichs im Kern über die alten Kronländer der Habsburger und sie teilten dabei eigentlich nur zwei Gemeinsamkeiten. Erstens, sie waren großteils, ich weiß schon, liebe SalzburgerInnen, ihr nicht, seit dem Mittelalter im Besitz der Habsburger und formten damit Teil ihrer Hausmacht. Und zweitens, sie waren zu großen Teilen deutschsprachig, was aber auch eher dem Zufall geschuldet war. Im Mittelalter verbindet diese Länder, sei es jetzt Tirol, Kärnten oder die Steiermark, Also erstmal nicht viel. Das dreht sich erst langsam und mit der Zeit. Aus den Kronländern und ihren Menschen wird im Lauf der Jahrhunderte nämlich doch langsam so etwas wie ein harter Kern der Monarchie. Und das wird dann richtig wichtig, wenn wir ins 19. Jahrhundert kommen. Anderswo in Europa und auch innerhalb der Monarchie selbst greift ja der Nationalismus um sich. In Galizien sehen sich die Menschen zum Beispiel zunehmend als polnisch oder ukrainisch, in Böhmen und Mähren oft als tschechisch, in der Südsteiermark als slowenisch. Alles Habsburger Gebiete. Nur die Deutschsprachigen in der Monarchie? Naja, die waren nach wie vor halt erstmal steirisch, tirolerisch, kärntnerisch. Und ja, sie waren irgendwie deutsch. Und zwischen diesen beiden Extremen stand dann noch dieses gewisse Selbstverständnis, irgendwo doch die eigentlichen Träger der Monarchie zu sein. Ein Rückgrat des Staats und damit Stütze des Kaisers. Das wird mit der Zeit auch tatsächlich stärker und an dem Punkt könnte man historisch vielleicht von den ersten Wurzeln einer österreichischen Nation reden. Wir sehen da im 19. Jahrhundert langsam eine Gruppe von Menschen, die einem gemeinsamen Mythos folgt. Der Monarchie und dem Kaiser. Und damit geht dann auch eine eigene Kultur vielleicht und vor allem eine Ablehnung des deutschen Nationalismus nach preußischer Art einher. Das würde an und für sich ja schon relativ viele Voraussetzungen einer Nation erfüllen. Und keine Sorge, zu diesen Voraussetzungen kommen wir in dieser Serie noch. Aber in Österreich blieb es dabei halt nicht. Spätestens mit der Gründung des Deutschen Kaiserreichs 1871 blicken dann doch viele in Österreich anstelle ihres alten Patriotismus wieder sehnsüchtig in Richtung Norden und Westen. Vieles schien dort besser zu laufen als in der alten Habsburger Monarchie. Ja, und gerade Otto von Bismarck wurde in den Kronländern zu einer echten Kultfigur. Und so wandelt sich das Selbstverständnis in diesem angeblichen Rückgrat der Monarchie auch wieder. Die deutschsprachigen Untertanen der Kronländer vertreten immer häufiger deutschnationale Positionen und wählen auch immer häufiger deutschnationale Parteien, bis sie dann irgendwann sogar den Zusammenschluss mit dem Deutschen Reich fordern. Vielleicht wurde es erst nach Ende des Ersten Weltkriegs und mit dem Zerfall der Habsburger Monarchie so richtig klar, wie weit sich die Mehrheitsmeinungen inzwischen wirklich verschoben hatten. Da entstand in Österreich dann nämlich keine österreichische Republik, wie vielleicht in Deutschland nach der Novemberrevolution. Es gründet sich stattdessen eine Republik Deutsch-Österreich. Ein Konstrukt, das die Provisorische Nationalversammlung in Wien selbst als einen Teil der Deutschen Republik bezeichnet. Also der Anschluss wird vorweggenommen, wird Österreich von den Siegermächten dann aber untersagt. Ja, und damit entsteht dieses von vielen so verhasste Österreich. Ein Staat ohne Nation. Okay, es folgen in der Zwischenkriegszeit zwar schon Versuche, das zu ändern. Im Austrofaschismus unter Engelbert Dollfuss und später Kurt Schuschnigg wird viel daran gesetzt, die österreichische Bevölkerung doch noch auf diesen, wie es hieß, zweiten deutschen Staat einzuschwören, doch noch ein österreichisches Nationalgefühl zu erzeugen. Und noch kurz vor dem Anschluss an Nazi-Deutschland versucht Kurt Schuschnigg in seiner Rede genau das. Bis in den Tod, rot-weiß-rot, ruft er. Einen Monat später bejubeln tausende Österreicherinnen Adolf Hitler auf dem Wiener Heldenplatz. Die Frage drängt sich mir auf. Wieso blieb die Etablierung einer österreichischen Nation in der Monarchie und der Zwischenkriegszeit denn so erfolglos? Schauen wir uns dafür die Entwicklung der Monarchie, so ab dem 18. Jahrhundert, noch einmal von einem leicht anderen Blickwinkel an. Und dabei will ich dir auch die erste große Nationalismustheorie dieser Serie vorstellen. Die von Ernest Gellner, der Nationalismus in seinem Buch Nations and Nationalism Anfang der 80er Jahre so beschrieb. Nationalismus ist
das Prinzip, dass die politische Einheit, also der Staat, deckungsgleich mit der ethnischen Einheit ist, also der Nation.
Das ist heute der von uns allen unhinterfragte Standard. So gut wie jeder Staat der Welt versteht sich in irgendeiner Form als Nationalstaat oder wenn nicht zumindest als Föderation von Nationalstaaten. Aber wie beschreibt Gellner den historischen Weg dorthin? Oder anders gefragt, wie kamen wir Menschen überhaupt erstmal auf diese Idee mit der Nation? Gellner sieht das vor allem als eine Antwort von oben, eine Antwort auf die Herausforderungen der Moderne. Und ganz konkret die Herausforderung, einen modernen, zentralisierten und bürokratisierten Staat zu errichten. Genau das war in Europa das Ziel der absolutistischen Herrscher, insbesondere des 18. Jahrhunderts. Und in der Habsburger Monarchie bedeutet das vor allem die Zeit von Maria Theresia und ihrem Sohn Josef II. Aber wie sich herausstellt, wenn man mal damit beginnt, einen alten, dynastisch-feudalen Staat zu zentralisieren und zu bürokratisieren, dann ergibt sich eine ganze Serie an Folgeproblemen. Man braucht zum Beispiel plötzlich deutlich mehr Beamte. Das bedeutet mehr gebildete und alphabetisierte Menschen. Und nicht nur das, in einer ganz bestimmten Sprache alphabetisierte Menschen. Im Habsburger Fall das Deutsche. Und was folgt daraus? Überall im Land werden als Konsequenz staatliche Volksschulen errichtet und die übernehmen jetzt nach und nach die Bildungsaufgaben von den alten kirchlichen Schulen. Berühmterweise führte ja gerade Maria Theresia die Schulpflicht ein. Und das Ziel? Die Untertanen zu nützlichen Bürgern zu machen. Bürger, die im neuen stehenden Heer, Kommandosprache Deutsch, dienen können. Bürger, die die Bürokratie des Landes, Arbeitssprache Deutsch, übernehmen können. Gellner beschreibt diesen Prozess dann als die Vereinigung von Staat und Kultur. Und das Ergebnis ist radikal. Einerseits erfüllt das ja alles für den Staat das erklärte Ziel. Dieser wird ja, zumindest jetzt im Habsburger Fall in den Kronländern, tatsächlich zentralisierter und wie man es damals auch sah, moderner. Andererseits hatten diese Prozesse aber noch andere Konsequenzen. Weil plötzlich war es von Bedeutung, welche Sprache man als Habsburger Untertanin sprach. Und das wiederum fand dann auch bald außerhalb der großen Politik, zum Beispiel in der Kunst, Widerhall. Die Romantik kommt auf und die versucht ja der, wie man es zumindest in Romantikerkreisen sah, kalten, berechnenden Aufklärung etwas Subjektives und Gefühlvolles entgegenzuhalten. Und dieses subjektive, Gefühlvolle, das finden die Autoren, Maler und so weiter der Romantik dann wo? Ja, in der Volkssprache und den Volkserzählungen und Mythen. Diese Eigendynamik meine ich. Die Büchse der Pandora des Nationalismus war damit geöffnet. Und wenn uns die Geschichte Europas seit dem 18. Jahrhundert an eines gelehrt hat, ist die mal offen, dann lässt sie sich nicht mehr so leicht schließen. Aber sag mal, ist dir bei all dem jetzt etwas aufgefallen in Bezug auf Österreich? Diese Prozesse haben in der Habsburger Monarchie und den Kronländern ja wie von Ernest Gellner beschrieben stattgefunden. Auch kein großes Wunder, immerhin war Mitteleuropa das Hauptgebiet seiner Forschungen. Aber was ist dabei nicht eingetreten? Das Prinzip, dass die politische Einheit deckungsgleich mit der ethnischen Einheit ist. Die Kronländer und die Monarchie waren Ende des 19. Jahrhunderts zwar deutlich zentralisierter als noch 150 Jahre früher und die Bevölkerung war auch durchaus nationalbewusst. Sie sahen sich fast alle als Deutsche. Aber ihr Staat war das nicht. Der deutsche Staat, der existierte woanders. Außerhalb der Grenzen der multikulturellen Habsburger Monarchie. Und genau da liegt der Hund namens österreichische Nation begraben. Das ist der Grund, warum Österreich heute auf keine großen Mythen aus dem Mittelalter zurückgreifen kann, wenn wir davon ausgehen wollen, dass andere Länder das können. Aber von heute betrachtet macht das auch alles nichts. Mit der Neutralität und dem Opfermythos hat sich Österreich nach 1945 ja ohnehin seine eigenen, moderneren Gründungsmythen geschaffen. Und damit, so muss man es, denke ich, schon sehen, auch die österreichische Nation. Weil eine Nation, das ist Österreich heute mit Sicherheit. Sonst würde die ehemals noch deutschnationale FPÖ wohl kaum mit ihrem Song immer wieder Österreich durch die Lande ziehen und damit tatsächlich die Massen begeistern. Den Scheißtrick gibt's auf YouTube, aber ganz ehrlich, tu es dir nicht an. Österreich ist damit eine vergleichsweise junge Nation. Das nehmen wir mal mit. Die meisten anderen Nationen Europas gehen aber doch deutlich länger zurück. Wobei nein, eben auch nicht so viel länger. Sie erfanden sich allesamt im 19. Jahrhundert und trotz dieser Neuartigkeit entwickelte der Nationalismus danach rasend schnell eine gewaltige Massenbasis. Eine erschreckende sogar. Und genau dem werden wir uns in den nächsten Teilen dieser Serie auch widmen. Wenn du nicht darauf warten willst, die gesamte Serie gibt es jetzt schon exklusiv im Club zu hören und damit auch die kommenden 4 Folgen der nächsten 4 Wochen. Einen Link findest du in der Folgenbeschreibung oder auf ralfgrabuschnick.com/club. Mit der Änderung des Formats hier in Richtung Staffeln ändert sich dann übrigens auch beim Déjà-Log was, dem Mitmachformat in Déjà-vu. Der wandert jetzt nicht ans Ende jeder einzelnen Folge, sondern ans Ende der Serie. Und ich möchte den in Form eines Livestreams gemeinsam mit euch machen, und zwar auf YouTube. Dort werde ich zum Abschluss ein wenig reflektieren. Ich will vor allem auch mit euch diskutieren und auf alle Kommentare und Fragen eingehen. Wenn du da erstmal live dabei sein willst, dann merk dir schon mal das Datum vor. Es wird Dienstag, der 1. April um 20 Uhr sein. Das ist genau eine Woche nach der letzten Folge dieser Serie und auch garantiert kein April-Scherz. Hahaha. Für alle anderen, eine Woche darauf erscheint dieser Livestream dann auch leicht gekürzt hier im Podcast. Quasi so als krönender Abschluss dieser Serie. Ja, und ich habe vorhin ja schon von Fragen und Kommentaren geredet. Um die würde ich dich jetzt auch bitten. Schick mir doch gerne schon mal deine Gedanken zur Serie an und für sich und ganz besonders zu meinen heutigen Argumenten bezüglich Österreich. Das kannst du am einfachsten per E-Mail tun an die hallo@ralfgrabuschnick.com und wie immer bist du bei der Teilnahme mit der Namensnennung deines Vornamens im Dialog einverstanden. Und damit danke dir fürs bis zum Schluss dabei sein und wir hören uns, wenn du magst, nicht erst in 2 Wochen wieder wie bisher, sondern schon nächste Woche im 2. Teil von Gründungsmythen des Nationalismus. Und damit in unserem nächsten Déjà-vu.
Bring me a dream, bum 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 bum, make him the cutest that I've ever seen, bum 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 bum, give him 2 lips like roses and clover, then tell him that his lonesome nights are over, Sandman, I'm so alone, don't have nobody to call my own, please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream.